Wilhelmina speaking. Just a moment. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment. Corporate accounts payable, Nina speaking. Just a moment.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, die 15. Ausgabe. Heute ein weiterer Rückblick, ein Rückblick in das Nachrichtengeschehen der letzten Wochen. Kein Versuch vollständig zu sein, aber zumindest der Versuch hier mal mehr oder weniger regelmäßig die Geschehnisse da draußen zu reflektieren auf die eine oder andere Art und Weise. Express Nummer 15, wie gewohnt, mit elektronischer Musik und wieder, wie schon so häufig, ein Mix aus der Sammlung des Erinnerungen DJ Mix Net Labels. Gestern gab es die erste Net Label Party und ist super gelaufen, großen Spaß gemacht. Viel freie Musik demnächst auch im Netz, dazu später mehr, denn Ende Februar die nächste Chaos Radio Sendung 110 wird sich ausgiebig diesem Netlabel-Thema zuwenden. So, aber eigentlich wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Und ich bin ganz froh, weil ich bin nicht alleine, sondern ich habe mal wieder den Pavel dabei. Hallo Pavel.
Hallo Tim.
Ja, ist ja schon eine Weile her, dass wir uns hier das letzte Mal gesprochen haben und herauskam eine Testsendung.
Genau, die legendäre Testsendung.
Die hat einige Leute wirklich sehr verwirrt, aber das fand ich auch ganz gut. Aber es war vor allem ein sehr erfolgreicher Test, muss ich sagen. Also seitdem hat sich dieses Setup, was wir uns da in dem Abend zusammengeklickert haben, das hat bisher sehr gute Dienste geleistet.
Ja, ich habe aber auch viele, viele positive Dinge gehört zu der Testsendung. Also viele Leute waren gerade begeistert von dieser Sendung in der Sendung. Also live mit dabei zu sein, wie eine Sendung gemacht wird und das während sie gemacht wird. Also das war dann schon auch offenbar, also für viele Leute, was ein innovatives Format, sozusagen die Live-Selbstdokumentation.
Ja, das ist sehr schön, irgendwie auch zu sehen, welche Probleme da gelöst bekommen haben und welche wir vor allem nicht gelöst bekommen haben. Ah ja, das fällt mir gerade ein. Genau, jetzt machen wir doch hier gleich nochmal ein bisschen von dem Flair der Testsendung, weil, du erinnerst dich vielleicht noch, ganz am Ende der Testsendung habe ich eine Sache nicht hinbekommen und das war diese Verteilung von links und rechts. Aber jetzt weiß ich, wie das geht, weil ich habe mich auf dem Mischpult seinerzeit vertan. Und jetzt drehe ich mich mal ein bisschen nach links, weil ich sitze ja auch links. Und dich drehe ich jetzt ein bisschen nach rechts. Das muss aber
ja,
auch was sagen.
Ja, jetzt bin ich rechts.
Genau, aber nicht ganz rechts, sondern ein bisschen rechts.
Sondern ein bisschen rechts, na, da bin ich ja gespannt.
Genau, und ich bin jetzt ein bisschen links. Und wenn ihr unsere Stimmen nicht auseinanderhalten könnt, dann wisst ihr zumindest, wo ihr uns holophonisch hier einsortieren sollt. So, das Thema soll ein Rückblick sein auf die Woche oder auf die Monate. Wir haben jetzt hier mal so ein bisschen geschaut.
Genau, wirf doch mal ein paar Stichworte rein.
In der letzten Sendung hatten wir ja auch schon einen Rückblick auf den Kongress, aber jetzt blicken wir einfach mal auf den letzten Monat zurück. Und wir haben das hier nicht besonders gut sortiert, also marschiere ich hier einfach mal durch die losen Notizen. Vielleicht etwas zum Start, was auch noch einen leichten Kongressbezug hat. Wir hatten ja auf dem Kongress diesen BlackBerry-Vortrag von Phenolith. Und ja, jetzt im Nachrichtenarchiv mal zurückgeblickt, habe ich festgestellt, dass RIM, also die Firma, die diese BlackBerrys produziert, am 5.1. schon Patches rausgebracht hat.
Ja, dann hat der Kongress also geholfen, die Welt wieder ein bisschen sicherer zu machen.
So könnte man das natürlich auch sehen. Aber das ist schon auch keine schlechte Zeit. Eine Woche. Offensichtlich haben sie das wirklich ernst genommen. Ja, mit Sicherheitsproblemen gab es hier auch noch andere Probleme. Andere Kandidaten, die hier mal wieder zu kämpfen hatten. Microsoft. Da gab es eine Lücke im WMF-Dateiformat. Das steht für Windows Metafile. Mhm. Und ist eine Grafikdatei, quasi so eine Art Miniatur-PDF. Und dort war es möglich, Code mit zu injizieren, den dann das Betriebssystem ausgeführt hat.
Eine ganz böse Geschichte. Mal eigentlich was ganz anderes in diesem Meer der Viren und sonstigen Sicherheitslöcher, die ja immer in der Presse sind, ist das wirklich eine neue Dimension. Weil das nicht so aussieht, als wenn das Ganze durch einen Fehler entstanden wäre, sondern als wenn diese Lücke bewusst von irgendjemandem so dort hineingebaut worden wäre.
Genau, das ist das, was die Analysen gesagt haben. Diverse Security-Leute haben sich diese Lücke angeschaut und waren alle so der Meinung, naja, das ist nicht im eigentlichen Sinne ein Bug, der, sagen wir mal, jetzt nur auftritt, wenn man hier und da den und den Wert übergibt oder hier mal so einen Nullstring mit reinwirft in den Programmcode, sowas Einfaches, sondern ganz offensichtlich war diese Funktionalität einfach ein Teil des Dateiformats. Und Microsoft sagt ja selber, nein, sowas gehört da nicht rein und wir haben das auch nie geplant. Trotzdem stand so eine Weile die Bezeichnung Backdoor im Raum, dass sich hierbei um eine Backdoor handelt, worüber sich einige aufgeregt haben, weil das ja quasi so impliziert, dass Microsoft das absichtlich hätte tun können. Was sie sicherlich nicht getan haben, denn diese Funktion ist nicht dokumentiert. Es gibt diese Funktionalität offiziell nicht und es gibt auch keinen Grund, wozu man das brauchen könnte. Trotzdem ist es irgendwie drin. Das ist natürlich die Frage, wie hat es geschafft, durch den QA-Prozess bei Microsoft durchzugehen und dann tatsächlich in ein ausgeliefertes Produkt zu kommen.
Vielleicht müsste man noch kurz sagen, was das praktisch bedeutet, also welches Gewicht diese Hintertür hat, die ermöglicht es beispielsweise Bilder in Dokumente, etwa in eine Word-Datei hineinzupacken, die dann Schadcode enthalten. Also
E-Mail-Attachments,
ja, die dadurch Klassiker. Kann man einfach so Dinge implementieren, wie dass vertrauliche Dokumente auf dem eigenen Rechner verschickt werden an irgendjemanden oder nach bestimmten Dingen gesucht wird oder Kennworte abgefangen werden. Also Dinge eignen sich sowohl für kriminelle Aktivitäten. Ich glaube, es ist jetzt auch sogar in the Wild eine kriminelle Seite bekannt geworden.
Die das ausnutzt.
Die das ausnutzt. Mhm. Und eignen sich aber natürlich auch genauso zu Spionagezwecken oder zu anderen Überwachungszwecken oder für Sabotagezwecke. Also es ist
einfach mal eine Backdoor. Man kann schön von hinten durchs Windows hineinmarschieren und zahlreiche Funktionalitäten übernehmen. Interessant finde ich die Auseinandersetzung darüber, welche Windows-Versionen davon eigentlich tatsächlich betroffen sind. Ganz offensichtlich, und das hat Microsoft auch zugegeben, Windows XP und Windows 2000. Sie meinen auch, dass Windows NT davon betroffen ist, und dem ist offensichtlich auch so. Allerdings stellen sie für NT keine Patches bereit. weil es ja nicht mehr supported und man kann ja auch ein Upgrade machen. Und was noch interessanter ist, ist, dass Microsoft auch meinte, dass Windows 9X, also 95, 98, SE, ME und was da alles noch so kam, dieses alte Windows, dass es auch betroffen sei. Und das konnten allerdings diese Sicherheitsanalysten nicht feststellen. Also sie haben, es gibt so ein Testtool, MICE ist der Name, der dann so gecoint wurde, also Metafile Injection of Code, lalala, Code Elements oder so war der Witz an der Stelle. Und dazu gab es dann die passende Mousetrap-Software, die sozusagen versucht, die Mäuse zu fangen. Und diese Software ist halt bei Windows 95, hat sie nicht angeschlagen. Also der Test, um auszuprobieren, ob dieser Code ausgeführt wird, ist halt fehlgeschlagen. Und alle sind sich eigentlich ziemlich einig, dass Windows 95 davon nicht betroffen ist. Aber Microsoft ist halt andere Auffassung. Machen da also so ein bisschen Scare. So nach dem Motto, ach, ihr habt noch Windows 95, hier haben wir aber doch was Hübscheres, nimm doch mal das.
Ja, wobei ich kann da Microsoft durchaus verstehen, dass sie einfach irgendwann mal diesen alten Mist nicht mehr supporten wollen. Also da muss ich sagen, würde ich ihnen nicht notwendigerweise böse Absichten
irgendwie. Nö, das ist sicherlich auch bei Apple da nicht anders. Ich meine, macOS 9 Sicherheitslücken, das jagt natürlich auch keinen mehr hinter dem Ofen vor. Aber die Verbreitung von Windows 95 ist auch schon massiv und es sind ja auch meistens alles Maschinen, die nicht so ohne weiteres auch außer Betrieb genommen werden können, die man nicht so ohne weiteres auf das neue System überspielen kann.
Also ich weiß es nicht. Also ich kenne mittlerweile nur noch sehr, sehr wenig Leute, die 95 oder 98 auf ihrem Rechner haben. Also sehr, sehr
wenig. Ja, im Heimbereich mag das ja sein. Ich denke jetzt eher an so diese typischen Firmenlösungen. Du wirst das kennen. Man kommt in irgendein Unternehmen, egal ob das jetzt Industrie ist oder was auch immer. Und irgendwo in der Ecke, in irgendeinem Büronetzwerk steht so ein Windows 95 Rechner, der tut halt so eine Sache. Zum Beispiel Faxgerät oder so etwas. Ja. Mhm. Also einfach so irgendein Bürodienst, den man irgendwann mal mit diesem Desktop-Computer eben implementiert, gelöst hat das Problem und dann lief das so und never change a running system und so steht es dann halt die ganze Zeit vor sich hin darum und funktioniert einfach. Und du könntest dieses Setup aber jetzt mal nicht so ohne weiteres auf einem neuen Betriebssystem installieren. Wahrscheinlich ist der Systemadministrator der Letzte, der wusste, wie man das überhaupt konfiguriert. Der ist wahrscheinlich schon vor 2 Jahren gefeuert worden und es hat halt einfach keiner gemerkt. So. Und entweder geht irgendwann die Harddisk kaputt. So, also solche Systeme gibt es halt. So, es ist einfach in the wild. Und es gibt aber auch einen inoffiziellen Patch, der also nicht von Microsoft kommt, der diese Lücke auch schon gefüllt hat. Aber es ist halt nun mal so, bei Windows 95 gibt es das nicht. So, also es gibt dieses Problem nicht und trotzdem drängt halt Microsoft, oder was halt, nein, drängen nicht, aber so befragt meinten sie halt, Windows 95 sei auch davon betroffen. Bin mir nicht ganz sicher, ob sie das immer noch aufrechterhalten, aber so war es zumindest am Anfang. Was auch noch ganz lustig ist, dann können wir das Thema vielleicht auch abschließen, Wine, diese Emulation, also dieses nachprogrammierte Windows für Unix-Umgebung, was manche Leute einsetzen, hatte diesen Fehler auch. Also derselbe Exploit hat da auch funktioniert und die konnten sich das zuerst irgendwie gar nicht so richtig erklären, weil sie hatten das nicht wissentlich eingebaut. Aber eigentlich bauen sie halt in dem Projekt überhaupt nichts wissentlich ein, weil sie die ganze Zeit nur den Code reverse-engineeren von der Funktionalität her. Und sie behaupten ja, sie seien ja Bug-by-Bug compatible. Das heißt, sie sind geradezu darauf angewiesen, alle Fehler auch zu machen, damit eben die Software auch problemlos läuft in der Emulation. Ja, das hat auf jeden Fall Wellen bewegt. Zu Recht, wie ich finde. Was haben wir denn noch hier in unserer Nachrichtenlage? Sony macht von sich reden. Und zwar haben sie den Aibo eingestellt.
Ja, den eigentlich Hund. Traurig.
Hast du den mal in der Hand gehabt?
Ja, ja. Ich hatte mal ein paar Tage einen. Wir haben ihm Geschichten vorlesen beigebracht, wenn man ihm ein Märchenbuch hingehalten hat. Hat er das Märchenbuch erkannt und dann halt eine entsprechende Geschichte vorgelesen.
Oh, welche?
Na, es gab da verschiedene einfach. Ach, der hat dann das MP3 Text abgespielt, genau.
Ach so, okay.
Und ja, das
Und kannst du dann eine Erklärung, warum sie ihn eingestellt haben?
Tja.
Verkauft sich nicht?
Vermutlich nicht in so großen Stückzahlen. Ich meine, das Ding ist auch unglaublich teuer.
1500 Euro oder so?
Sagen, ja, weiß ich nicht zum Schluss, aber der hatte ja irgendwie noch wesentlich mehr. Also jedenfalls richtig doll teuer. 2, 2,5. Ich glaube, am Anfang kostete der 5.000 oder 6.000 Dollar. Irgendwie sowas, als der rauskam. Also. Aber da steckt auch richtig viel drin in so einem Aibo. Also es ist schon ein bemerkenswertes Stück Technik, was sie da reingebaut haben. Eine Kamera, Mikrofon, verschiedenste Sensoren, einen WLAN, eine Bilderkennungssoftware und dann natürlich extrem viele Servos, die Beine und Kopf bewegen, eine ganze Reihe von LEDs noch, die Signale abgeben und das Ganze mit einer recht cleveren Software auch, die das Ding kommt bei Leuten schon an wie einen Hund. Also die vor allem bei Frauen hat es einen riesen Erfolg, also die sprangen auf und ab und oh süß und das Gerät
hatte... Aber das ist der einfach zu programmieren?
Jein. Also kommt drauf an, auf welcher Ebene. Es gibt, man kann sehr einfach so Dinge machen wie, wenn ich dir diesen Gegenstand zeige, dann führe die und die Aktion aus. So, also das kann man ohne irgendwie Programmierkenntnisse machen. Man hält ihm irgendwas vor, klickt und dann führt er irgendeine Aktion aus. Also so eine einfache, sag mal, grafische Programmiersprache für simple Dinge. Aber damit kann man schon eine ganze Menge machen. Und dann gibt es, was auch nett ist, einen Fernbedienmodus. Also du kannst vor deinem Laptop sitzen und siehst dann über WLAN das Kamerabild von der Kamera in der Schnauze und kannst mit ihm einfach rumrennen und ihn voll steuern. Das heißt, du kannst eben auch dann die ganzen Posen machen und Pfötchen geben, während du ihn fernsteuerst. Und es ist schon ein richtig nettes Stück Technik und es ist unglaublich, wie viel die da in dieses kleine Gerät reingepackt haben. Also das ist auch von der Miniaturisierung her und wie lange die Batterie hält, das ist ein echtes Stück Hightech, würde ich sagen. Und es ist gut, es ist verständlich, dass es so teuer ist.
Okay, aber jetzt wird es keinen mehr geben.
Ja, also sollen nur noch die Lagerbestände jetzt abverkauft
und
werden.
Und soweit ich das gelesen habe, auch der Nachfolger oder dieses andere Robotermodell, dieses Humanoid-System, was sie haben.
Ja, soll auch eingestellt worden sein. Ich halte es ja für...
Heißt es einfach, dass das dieser Markt nichts hergibt, dass einfach die Zeit dafür noch nicht reif ist und sie im Prinzip jetzt nur ein Spielzeug für Wissenschaftler gebaut haben, die jetzt anfangen, sich diese Dinger zu kaufen?
Ich fürchte, es war einfach zu teuer. Es kann wirklich sein, dass sie einfach 5 Jahre zu früh dran waren.
Aber 2000, also ich sehe hier im Netz gerade so 2100 Dollar, ist ja nun auch nicht so viel für so ein Gerät, oder?
Naja,
ein Laptop kostet das Gleiche.
Also der Nutzen, erstmal, es ist ein Spielzeug. So, es hat nicht wirklich irgendeinen Nutzen, außer einem Unterhaltungswert.
Stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, Sony, was haben sie denn noch? Dann haben sie noch ein Reader-Device rausgebracht, was über E-Ink verfügt. Also elektronische Tinte, elektronisches Papier. Hast du damit schon mal irgendwas zu tun gehabt? Das ist ja seit längerer Zeit schon im Gespräch und so vor, weiß nicht, 2, 3 Jahren war das erste Mal schon absehbar, dass man das wohl irgendwann mal gebaut bekommt. Und jetzt gibt es halt diesen Sony Reader.
Was macht der jetzt genau?
Der zeigt Bücher an. Das ist halt im Prinzip die Idee des elektronischen Buchs. Ah. Bloß das Besondere an dem Ding ist, dass er eben extrem wenig Strom verbraucht, um das Bild zu halten. Das heißt, nur in dem Moment, wo man wirklich das Display refresht, verbraucht das Ding Strom.
Und wie ist die Auflösung und der Kontrast?
Tja, über den Kontrast kann ich wenig sagen. Hab so ein Ding nicht in der Hand gehabt. Das ist jetzt auf der CES vorgestellt worden und soll halt über eine gute Lesbarkeit verfügen. Bin mir auch nicht so ganz so sicher, wie sie das mit dem irgendwas war. Dann natürlich wieder mit DRM, um halt diese Bücher dort zu schützen. Ist also im Prinzip so ein bisschen der iPod für Text. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Was durchaus interessant ist, weil eine Webseite zu lesen,
braucht man halt auch nicht mehr. Solange sie das Kontrast- und Auflösungsproblem nicht hinkriegen, solange wird das nur ein armseliger Ersatz sein für Bücher oder bedrucktes.
Na gut, aber es ist halt nicht wie ein LCD-Display. Ne? Es ist halt jetzt nicht so ein komischer PDA, der von hinten beleuchtet wird und wenn es ein bisschen hell ist, dann kannst du nichts mehr lesen.
Also wir hatten ja neulich im Club die Auflösungsdiskussion, wie viel Auflösung sollte dein LCD-Display haben, damit man dort bequem lesen kann.
Ja.
So meine Meinung war, also mindestens 300, besser 600 dpi ist das, was man haben möchte.
Eigentlich das gleiche wie auf Papier.
Aber eigentlich kamen wir dann darauf, dass wir eigentlich die 2800 dpi gerne hätten, mit denen man auf Papier rastern kann. Dafür müssten die Pixel dann aber
2800 dpi, 2800 Punkte pro Zoll. Das gibt Papier her, also Belichtersysteme meinst du jetzt. Echt so viel?
Mhm. Wow. Also das ist wohl irgendwie die Auflösung, in die so PostScript rastert. Dann.
Na gut, PostScript selber ist ja auflösungsunabhängig.
Ja, ja, aber na, es gibt schon so, glaube ich, sowas wie eine internes Limit, ein Genauigkeitslimit, mit der PostScript-Implementation halt.
Mit der Auflösung der Fließkommazahlen und so.
Ja, ja.
Okay, verstehe. Okay, na gut, aber 2800, das wäre auf jeden Fall schon mal eine deutliche Steigerung. Das wäre dann, glaube ich, in etwa das 28-fache von dem, was ich jetzt auf meinem Laptop habe.
Ja.
Das heißt, jeder Pixel könnte nochmal in 28 Unterpixel unterteilt werden. Also schon üppig, oder?
Ja, in 28 mal 28 Pixel. Also in rund 300 Pixel. Also überall, wo du jetzt einen Pixel hast, hättest du dann 300 Pixel.
Also auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass dieses Gerät auf Interesse stößt. Aber ich glaube nicht, dass die Leute von Zeitungen genauso begeistert sind wie von Musik. Von daher wird es sicherlich nicht ähnliche Effekte haben. Aber es muss ich erstmal zeigen, ob das technisch überhaupt das verspricht, das hält.
Was es halten kann. Also was haben wir noch für Themen?
Na, ich sehe die Firma Intel in den Nachrichten. Die haben verschiedene Dinge getan. Zum Beispiel sind sie ihre Intel Inside-Kampagne jetzt losgeworden. Das verwenden sie jetzt nicht mehr, sondern irgendwas anderes Buschiges. Und naja, und vor allem ist es ihnen natürlich gelungen, bei Apple Fuß zu fassen. Also die neuen Macs, die dieses Jahr vorgestellt werden, werden ganz offensichtlich alle durchgehend nur mit Intel-Prozessoren verbaut werden.
Wobei das bisher, glaube ich, vor allem wirtschaftlich nicht so der große Punkt ist für Intel, sondern mehr image-mäßig. Also von den Stückzahlen her, was sie da an Prozessoren loswerden, ist das sicherlich erstmal nicht die
das Image,
die
Welt. Aber es gibt sicherlich auch noch einen anderen Punkt, weil sie halt mit Apple unter Umständen gewisse Technologien besser durchsetzen können. Eine USB hat sich eigentlich auch erst mit dem iMac verbreitet. Vorher hatte noch keiner so richtig die Traute, da mal umzuschalten. Und also ich will nicht sagen, dass es jetzt nur daran gelegen hat, aber es war ganz offensichtlich der erste Computer, der halt das hatte. Und Apple ist ja auch bekannt dafür, dass sie relativ früh neue Techniken einbauen. Wie DVI vor allen anderen, SCSI vor allen anderen, FireWire vor allen anderen.
Das ist wahr. Also, dass sie Apple als Testlabor für
neue Produkte. Zum Beispiel für ihr neues BIOS, weil dieser PC, den Apple da baut, ist ja insofern identisch, als dass er, ich denke, das ganze Mainboard wird Intel weitgehend selber gemacht haben. Das machen sie jetzt echt nicht mehr selber. Das heißt, sie bauen auch keine Custom-Chips mehr, sparen sich damit ein bisschen Geld. Unter Umständen. Also neben dem Imagegewinn können sie halt auch neue Technologien durchbringen, weil jetzt sind erstmal alle damit beschäftigt, wie man Windows XP mit EFI BIOS bootet zum Beispiel. Also das
auf jeden Fall ganz spannend. Muss Intel aber einiges tun, um wieder die Position zu erreichen, die sie mal innehatten. Sie haben ja massiv Marktanteile verloren.
Und in bestimmten Märkten.
Ja, und AMD ist da in vielen Märkten auf dem Vormarsch und auch die technologische Führerschaft haben sie nicht wirklich unumstritten inne. Ich meine, der Pentium M ist ein netter Prozessor. Der ist relativ schnell, allerdings leider nicht wirklich 64-Bit fähig. Und soweit ich das mitbekommen habe, sind auch die neuen Dual-Core Pentium M's nicht so ohne weiteres 64-Bit tauglich.
Ist ein 32-Bit-Prozessor.
Ja, und das ist natürlich doch etwas unzeitgemäß, weil ich hatte schon vor einem Jahr entschieden, also beim Desktop, als es mit dem Athlon 64 einfach mal gute 64-Bit-Alternativen gab, kam mir einfach kein 32-Bit-Rechner mehr ins Haus. So. Das ist einfach...
Aber der 64-Bit-Bedarf ist ja auch noch nicht so groß.
Naja, praktisch nicht, aber für viele, also in vielen Anwendungen ist es schon ein Problem, stößt man schon immer mehr an die 2 Gigabyte-Grenze. So, es ist zwar noch erträglich, aber bestimmte Programme, das Bearbeiten großer Dokumente oder 3D-Modelle oder auch Spiele mittlerweile könnten ruhig mehr als 2 Gigabyte RAM gebrauchen.
Aber die Grenze liegt doch bei 4.
Ja, aber die sind nicht wirklich nutzbar von einem 32-Bit Betriebssystem, weil man die oberen 2 GB meistens für andere Zwecke benötigt. Und was noch viel schlimmer ist, man hat halt eine Fragmentierung von virtuellem Speicher, die dazu führt, dass man praktisch, selbst wenn man oft nur einen 800 MB großen Speicherblock gerne hätte, dass man den einfach nicht mehr bekommt. So, das ist halt auch ein Problem. Jedenfalls ist es auf jeden Fall kein Zeichen von Technologieführerschaft, jetzt mit einem Prozessor nochmal rauszukommen, der einfach nicht 64-Bit fähig ist. Das zeigt, dass sie an der Stelle einfach...
Ja gut, aber es ist ja nicht so, dass sie nicht in der Lage wären, 64-Bit-Prozessoren zu produzieren. Das tun sie ja nun schon seit längerer Zeit mit der Titanium-Serie.
Ja, aber offensichtlich nicht für den Mobilbereich.
Hat denn Intel überhaupt schon einen... wie ist das mit dem 64-Bit-Befehlssatz? De facto hat sich ja jetzt AMD durchgesetzt.
Ja.
Und gibt es schon einen Prozessor, der das auch implementiert bei Intel, oder haben sie nur gesagt, dass sie das tun wollen?
Nein. Den AMD-Befehlssatz, die Pentium 4s seit einiger Zeit sind auch alle 64-Bit fähig. So, das ist auch ein Ding, was ich überhaupt nicht verstehe, dass Intel klammheimlich das eingeführt hat, also ohne großes Tamtam über die Hintertür. Deswegen, du hast es auch gar nicht mitbekommen und da ist ein
Prozessor, also ich habe mitbekommen, dass sie das tun wollten, aber ich habe jetzt nicht im Einzelnen mitbekommen, wann sie damit angefangen haben.
Also da heißt dann ein Prozessor Pentium 4, 620 und der hat dann kein 64-Bit und dann gibt es, keine Ahnung, den Pentium 4 840 und der hat dann 64-Bit. Also etwas, was man, also so wie sie es verheimlicht haben, dass jetzt 64-Bit Einzug hält, das ist kaum zu verstehen.
Aber du sagtest, sie haben die Technologieführerschaft da an AMD abgegeben. Das gilt aber nicht unbedingt jetzt für den Notebook-Bereich, oder? Weil die Prozessoren von AMD sind da doch deutlich mehr auf den Servermarkt hin
ausgelegt. Aber auch AMD hat 64-Bit-Mobilprozessoren im Angebot und ich weiß nicht, wie es mit Dual-Core-Notebook-CPUs im Moment bei, aber ich meine, da wäre auch was gewesen.
Okay. We'll be right back. die Nachrichtenliste ist natürlich noch viel länger. Eigentlich müsste man das mal wöchentlich bearbeiten. Dann.
Ja, aber vielleicht kannst du ja noch ein bisschen mir was über ein paar nette neue Podcasts erzählen. Du sitzt doch da immer an der Quelle.
An der Quelle, in einer Quelle sitzen wir alle. An der Internetquelle.
Aber du hast immer die bestgepflegte Abo-Liste.
Naja, ich habe mir auf jeden Fall eine ganze Menge angeschaut. Worauf spielst du jetzt auf eine bestimmte Form von Podcasts an? Oder Podcasts im Allgemeinen?
Na, ich finde ja erstmal das Videopodcasting-Phänomen persönlich so extrem interessant. Mhm. Aber ansonsten ändert sich unglaublich schnell immer, also ich habe das Gefühl, dass das, was man vor einem Monat darüber wusste, mittlerweile schon wieder veraltet ist, dass sich die Dinge da wirklich überschlagen.
Ja, das kann man schon so sagen. Also es ist auf jeden Fall eine ganze Menge Dynamik in der Podcast-Welt derzeit zu verzeichnen. Das spielt sich natürlich vor allem in den USA ab. Dort gibt es erstmal eine ganze Menge an Podcasts, also auch die Independent-Podcaster sozusagen, die jetzt diesen ganzen Trend angeschoben haben. Da gibt es einfach viele. Es ist also Sparten- und Nischenprogramm Deluxe. Da gibt es also wirklich für jeden mentalen Zustand mittlerweile auch den passenden Podcast. So. Und die einen.
Hast du mal Beispiele? Hast du mal Beispiele?
Für so alles Mögliche. Naja, es gibt Leute, die alte Radio-Hörspiele, Science-Fiction-Radio-Hörspiele in einem Podcast wiedergeben. Natürlich über alle möglichen aktuellen Themen reden, aber auch vor allem alle möglichen Formate ausprobieren. Es wird extrem viel aus dem Wohnzimmer gepodcastet, Pärchen-Podcast, der Podcast für irgendwie junge Mütter und natürlich zahllose Tech-Podcasts in aller Form für jeden Bereich mit Video und mit ohne Video. Wobei eigentlich der Videoteil relativ langweilig ist. Das Interessanteste sind einfach die reinen wirklichen Audio-Podcasts und die entwickeln sich auch am besten. Und was halt auch gerade zu verzeichnen ist, ist so das Entstehen von Podcast-Networks. Das sind quasi so Allianzen, wo sich eben mehrere Podcaster unter einem Namen versammeln. Also entweder ist es halt einer, der mehrere Podcasts startet, oder im Falle von podshow.com, die natürlich die bekanntesten sind, durch den Adam Curry, der das ja so weitgehend mit angestoßen hat, diese Entwicklung der Podcasts, die versammeln halt jetzt gute Podcasts und versuchen halt alles Mögliche damit abzudecken, um einfach so ein Portfolio zu haben. Und nebenbei werden jetzt eine ganze Menge interessante Ideen ausgebrütet, wie man halt damit Geld verdienen kann.
Das erinnert mich so ein bisschen an das Web 1995, 96, wo das Web anfing, plötzlich so Dinge zu enthalten, die man erst gar nicht für möglich gehalten hat. Für mich war, ich glaube 95, als wir in der Firma eine Kakerlakenplage hatten, habe ich das Wort Kakerlake in irgendeine der Suchmaschinen, ich weiß nicht, ob es Alta Vista war damals, Google war noch nicht, eingetippt und bekam daraufhin unter anderem das Cockroach Control Manual angeboten. Eine irgendwie 55-seitiges PDF. Oder Postscript-File, ich weiß nicht, ob es schon ein PDF war, wo, alles über Kakerlaken drin stand, wie man sie identifiziert, wie man sie am besten bekämpft. Und wir haben dann ja professionelle Hilfe geholt und das ging ohne großartig Gift, einfach nur mit irgendeinem modernen Lockstoff und irgendeinem ganz spezifisch wirkenden Gift. Also sie haben extrem wenig ausgebracht davon und eine Woche später waren wir sie los.
Ja, also ich weiß nicht, ob du jetzt sofort auch den Anti-Cockroach-Podcast finden würdest, aber ehrlich gesagt, überraschen würde mich das nicht. Also die Dynamik hat die Podcasting-Szene auf jeden Fall, dass sich wirklich zu jedem Kram irgendwas findet. Derzeit ist es allerdings auch alles noch sehr im Experimentierstadium. Es gibt einfach zahlreiche wirklich verrückte Sachen einer podcastet, wie er beim Zahnarzt ist live und so. Also das sind auch alles ganz interessante Einblicke in die Verrücktheit. So. Und es ist alles sehr persönlich, alles sehr privat, wenn es eben persönlich und privat sein soll. Aber es dehnt sich eben auch bis in die Medien raus. Die großen TV-Networks fangen halt jetzt auch alle an, Podcasting zu machen. Das heißt, sie bringen mindestens mal ihre Nachrichtenshows und das, was sie sowieso an Spoken Word Content haben, können sie natürlich relativ leicht recyceln. Cartoons kriegen extreme Aufmerksamkeit, weil Animation einfach ein Format ist, was sich im Videobereich super verkaufen lässt. Hat man in den letzten Jahren gesehen, auch der Erfolg mit Pixar, so, der letzten Endes dazu geführt hat, dass jetzt Disney sogar Pixar kauft, so für einen unglaublichen Betrag. Was geben die da aus? 7 Milliarden?
Noch unklar ist, wer wen eigentlich gekauft hat, so wie bei.
Das ist wie mit Apple und Next, so. Das ja, ist und, genau das gleiche Ding.
Und AOL und. Ja.
Was mit AOL?
Ja, der Merger damals.
Mit Netscape meinst du, oder was? Achso, mit Time Warner.
Genau.
Ja. Okay.
Und
ja, ist völlig unklar. Steve Jobs ist jetzt halt der größte Aktionär von Disney. Und außerdem sind wichtige Positionen alles mit Pixar-Leuten jetzt besetzt worden. Es ist halt genauso, als Apple Next übernommen hat, dann haben auch die Next-Leute die Position bei Apple übernommen. Ist klar. Steve Jobs marschiert ein. Aber wir kommen vom Thema ab. Die Podcasts sind auf jeden Fall in beiden Bereichen sehr aktiv. Also Video wie auch Audio. Interessant sind diese Modelle, wie sie sich das jetzt überlegen mit der Werbung, so, weil die Hörer sind natürlich alle sehr, sehr sensitiv. So, man hört auch Podcasts, weil es eben ein anderes Erlebnis ist als das, was man aus Radio und Fernsehen kennt. Und deswegen kann man jetzt nicht so ohne weiteres damit mit brachialer Werbung nach der alten Art anstoßen.
Ich bin da auch sehr skeptisch, was Werbung betrifft.
Ja, das sind viele, aber es wird auf jeden Fall ausprobiert. Es gibt so erste Advertisement-Networks, wo man halt seinen Podcast quasi anbieten kann, die einem dann Werbung quasi vermitteln wollen. Ob das greifen wird, das wird man sehen, aber zumindest gibt es diese Bestrebung. Und die entwickeln wirklich interessante Ideen. So, dass die Werbung zum Beispiel automatisch eingeblendet wird in den Podcast, das heißt, man muss das gar nicht mehr selber reinschneiden und man kann halt dann auswählen, wo es eingeblendet wird und dann kriegt unter Umständen derjenige, der diesen Podcast bezieht, beim Download auch eine andere Werbung in Abhängigkeit von seiner IP-Adresse und so ein Kram. Also sie sind wirklich schwer am Nachdenken.
Ich hätte ja noch eine ganz andere Idee, die mir da gerade so kommt. Also wenn schon Werbung, warum nicht dort auch so den Ansatz von unten zu machen und einfach Werbung für die Produkte machen, von denen man einfach überzeugt ist. So, das heißt, man legt sich einfach auf, so sich selber 3 Produkte für seine Sendung zu überlegen, von denen man absolut überzeugt ist und der Meinung ist, dass wenn mehr Leute das besitzen, die Welt ein besserer Ort sein wird. So. Und da halte ich es auch dann völlig legitim, hinzugehen und diese Produkte zu promoten und sich dann darüber zu finanzieren, indem man halt vorher einfach aushandelt mit einem Hersteller eine Bezugsquelle und dann dieses Produkt auch zu einem entsprechend günstigen Preis vielleicht sogar den Leuten, die einen zuhören, anbieten kann.
Also genau solche Sachen laufen da gerade bei Podshow, insbesondere bei Adam Curry. Also er hat selber im Prinzip angefangen, in seinem Podcast so diese unterschwellige Werbung so spielerisch auszuspielen. So. Also irgendwie immer, wenn er mal kurz aufstoßen muss, so erwähnt er dann den Namen der Kaffeemaschine, redet die ganze Zeit darüber, wie großartig diese Kaffeemaschine für ihn Dienst tut, aber erwähnt halt auch nicht selten, dass er dafür sozusagen kein Geld bekommt, dass er es sagt, aber spielt halt so mit dem Ding, so bis irgendwie alle Leute angefangen haben, sich diese Kaffeemaschinen zu kaufen. Und dann haben wir halt auch Audiokommentare zurückzuschicken, wieder in die Sendung, wieder zurückinjizieren. Ja. Und jetzt hast du mich so verrückt gemacht und wohin soll denn das noch führen? Ähnliche Erfolge hatte so ein kleines Spielzeug, so ein Miniatur-Aibo, der sogenannte iDog, das irgendwie auch so ein kleines Hündchen ist, was mal ganz begeistert vor sich hin blinkt, rumkläfft und Schwanz wedelt und deine Musik nachsingt und solche Sachen macht, wenn du Musik spielst. Dann kannst du irgendwie direkt den iDog an deinen iPod anschließen. Also bin ich echt keine Zielgruppe für solche Produkte, aber ganz offensichtlich finden das dann viele Leute auch toll. Und jetzt geht es so weit, dass Leute anfangen, schon Musikstücke zu machen, wo irgendwie mein iPod und mein iDog irgendwie besungen werden. Und auf jeden Fall haben sie alle eine Menge Spaß. So, diese ganzen Podcaster und die Hörer in der Interaktion miteinander, das merkt man richtig. Finden es alle richtig toll. Es ist gute Laune und interessante Diskurse, die man verfolgen kann. Es wird einfach viel diskutiert, es wird geredet, man kann Meinungen hören und man kann endlich auch mal die Stimmen dazu hören. Es ist einfach ein ganz anderes Wahrnehmen. Auch die Tech-Podcasts, so, die ich mir anhöre, so, die bestechen dann einfach
zum Beispiel?
Ganz außerordentlich gut und auch in Amerika extrem erfolgreich ist This Week in Tech mit Leo Laporte, der auch schon lange Tech-Journalism macht und einfach eine sehr nette Art und Weise hat, diese Podcasts durchzuführen. Er hat auch noch ein paar Parallel-Podcasts, die auch sehr zu empfehlen sind, so einen Security-bezogenen, Security Now, und einen Web-bezogenen, Inside the Web. Das ist auch einfach so ähnlich, wie wir das machen. So. Man setzt sich halt einfach hin und redet darüber, was quasi auf der Agenda ist und nimmt sich mal ein bestimmtes Thema vor. Und dann hat man eben auch die Zeit, die man braucht im Podcast. Und gerade so im Dialog mit einer anderen Person, die eine Menge Plan hat, kann man eben einfach sehr viel besser Sachen herausarbeiten, als man das jetzt könnte, wenn man einfach selber einen Text für seinen Weblog schreibt. Ja, also es ist sicherlich auch nochmal wert, hier zu dem ganzen Podcasting-Phänomen nochmal auch eine eigene Sendung zu machen und vielleicht auch nochmal eine ganze Reihe von Podcasts vorzustellen.
Klingt auf jeden Fall echt spannend, wobei hast du Zahlen, wie viele Leute eigentlich regelmäßig Podcasts hören, so eben, also von den, sag mal, Web-Usern?
Es gibt, ja, ich hab einige Zahlen gehört, ich kann nicht so richtig ich denke, dass niemand was Genaues weiß, aber man kann schon ein paar Sachen ganz gut hochrechnen. Es gibt einige Podcasts, die sehr erfolgreich sind und soweit ich das aus Interviews rausgehört habe, kann man sagen, erfolgreich ist so ein Podcast ab 10.000 bis 50.000 Hörer, wobei es bestimmt einige gibt, die sogar noch ein paar mehr haben. Also ich halte so irgendwas zwischen 50.000 und 100.000 für möglich. BBC hat gerade auch angefangen, eigene Sendungen zu podcasten. Die haben auch gerade eine Statistik veröffentlicht, habe ich jetzt gerade hier nicht auf dem Schirm. Was auch schon nahelegte, dass sie so pro Tag locker auf, was war das, ungefähr 40.000 Downloads kommen. Nur jetzt nach dem ersten Monat. Also die Gesamthörerschaft ist sicherlich solide sechsstellig.
Ja.
Und mit jedem verkauften iPod verbreitet sich die Kunde noch weiter.
Also aber auf natürlich jeden Fall noch ein Riesenpotenzial, wenn man sich mal überlegt, dass vielleicht, ich weiß nicht, 30 Millionen Leute in Deutschland regelmäßig irgendwo am Internet sitzen und davon vielleicht gerade mal ein paar hunderttausend jetzt Podcasts hören, ist da noch ein gewaltiges Potenzial.
Ich würde gar nicht mal sagen, dass die Leute, die jetzt schon am Internet sind, so die primäre Zielgruppe sind. Meiner Meinung nach ist die primäre Zielgruppe oder die viel interessantere Zielgruppe die Leute, die jetzt noch nicht am Internet sitzen, die einfach nicht an so einem Informationsdiskurs teilhaben, weil sie einfach mit dem Medium als solchem auch Schwierigkeiten haben, weil manchen fällt es halt leicht, Informationen aus Text herauszunehmen, auch aus Unmengen an Text. Wenn ich mir anschaue, was mir so täglich entgegenläuft, ja, so viel Space drücken kann man ja gar nicht mehr. Und da überhaupt noch durch Querlesen halbwegs einen Überblick zu behalten, dazu braucht man eine Menge Training und auch eine gewisse Affinität. Und die fehlt einigen Leuten. Aber dafür haben sie halt eine ganz ausgesprochene Affinität für Sprache, für gehörte Sprache, für Radioprogramme, vielleicht auch Fernsehen in gewissem Maße. Auch da gibt es ja von Zeit zu Zeit mal eine gute Sendung. Aber der Bedarf nach diesem Subscriber-Modell. Also im Web kann ich halt ganz problemlos mir alle diese Weblogs abonnieren und regelmäßig mit Nachrichten versorgt werden, die da sind. Mit dem Podcasting funktioniert es eben jetzt genauso.
Also und das gibt es halt nicht in der richtigen Welt. Wäre das nicht irgendwie auch mal eine nette UMTS-Anwendung fürs Auto? So, wenn einfach in meinem Auto ständig so die aktuellen Podcasts einfach einlaufen, ohne dass ich was tun
muss? Ja, es gibt da schon erste Produktankündigungen oder so. Ich weiß nicht, irgendjemand hat das, glaube ich, schon mal gebaut. Auf jeden Fall stimme ich dir voll zu. Ich denke, dass UMTS, ich meine, UMTS braucht sowieso eigentlich erstmal seine Anwendung. Weil bisher sah noch niemand wirklich den Bedarf für größere Datenmengen mobil.
So. Ja, zumal die Bandbreite ja auch wiederum nicht so üppig ist, als dass ich da viel Spaß mit Realtime-Streaming hätte, so wie sich das jetzt...
Wieder bei der Fußball-WM träumen sie ja wieder davon.
Ja.
Handy-TV. Wie heißt das? DVB-H? Ja, keine Ahnung.
Na gut, das sind ja Broadcast-Netze, das funktioniert dann ja noch, aber im Vergleich...
Ja, es funktioniert, aber ich frage, ob wirklich das Interesse so groß daran ist.
Ja, und im Vergleich, ich meine, beim Podcast im Auto habe ich natürlich den Vorteil, ich kann die Bandbreite so nutzen, wie ich das gerne möchte und nicht wie das Spektrum senderseitig aufgeteilt und verteilt wird.
Ja, und vor allem, du kannst auch immer empfangen, wenn du empfangen kannst, aber du musst ja nicht immer in dem Moment auch hören. Also das auch. Live hat seine Vorteile, aber wird eigentlich nur wirklich für die wenigsten Sachen wirklich gebraucht. So, und es mag für das ein oder andere Format ganz interessant sein, aber das allermeiste kann man wirklich non-live machen. Da ist Podcasting natürlich optimal als Technik.
Zumal man selbst ja Nachrichten halbstündig runterladen könnte und sich die dann anhören kann, wenn man ins Auto steigt. Also das wäre eigentlich... wäre das eine ganz nette Sache.
Ich bin mir ganz sicher, dass das kommen wird. Ich denke, wir sollten jetzt hier an dieser Stelle auch unseren tollen Podcast mal wieder zu einem Ende führen.
Ja, ist auch, glaube ich, wieder ganz schön lang geworden.
Ist mal wieder viel zu lang geworden. Wir wollten ja eigentlich nicht so lang machen. Aber mit dem Versprechen, demnächst mal eine Sendung ganz dediziert zu Podcasts zu machen und da auch vielleicht mal eine ganze Reihe von interessanten weiteren Podcasts vorzustellen, verbleiben wir, der Tim und Pavel.
Tschüss.
Und wir hören uns hoffentlich bald wieder bei Chaos Radio Express oder auch beim Chaos Radio.